Liebe Gemeinde, wohl dem, der nette Nachbarn hat. Ich hoffe, Sie haben welche. Ich habe jedenfalls welche, sowohl zur Rechten als auch zur Linken. Leute, mit denen man so richtig gut auskommt. Einer von Ihnen, Nachbar auf der einen Seite, ist so ein richtig typisches, modernes Rentner-Ehepaar. Der Mann ist schon lange pensioniert. Er ist rüstig, er ist reisefreudig, er ist immer zu einem Plausch aufgelegt, wenn wir uns treffen. Und oftmals, wenn er mich dann so sieht, wie ich mit meiner Aktentasche zur Garage laufe, Laptop noch unter dem Arm, dann schaut er mich manchmal etwas mitleidig an und sagt so mit einem breiten Lächeln, fast listig, tja, Sie müssen viel arbeiten. Ist auch gut so, nur zu, ich brauche das nicht mehr. Ich muss mein Leben jetzt nur noch genießen. Ich mache täglich meine Fahrradtour, ich plane schon die nächste Reise. Ich pflege meine alten Motorräder, er hat so eine ganze Sammlung, die er mir von Zeit zu Zeit mal zeigt, und ich besuche meine Oldtimer-Rennen. Er scheint mit sich und der Welt rundum zufrieden. Ein liebenswerter Zeitgenosse. Und das ist so seine typische Perspektive. Er macht immer wieder deutlich, welche Möglichkeiten eröffnen mir meine aktuellen Lebensumstände, um mein Leben so gut wie möglich zu genießen. Das ist die Frage. Welche Möglichkeiten eröffnen mir meine aktuellen Lebensumstände, um mein Leben so gut wie möglich zu genießen? Was ist Ihre Lebensperspektive? Was wollen Sie rausholen aus Ihrem Leben? Wozu wollen Sie die Möglichkeiten nutzen, die Ihnen Ihre aktuellen Lebensumstände zurzeit bieten? In unserem Predigtext heute Morgen geht es nicht um Rentner. Aber es geht auch um eine spezielle Personengruppe, die durch ihre besonderen Lebensumstände ganz besondere Probleme hat, aber auch ganz besondere Möglichkeiten. Und vorweg möchte ich sagen, sollten Sie nicht selbst zu dieser Personengruppe gehören, gehen Sie bitte trotzdem bei der Predigt mit. Denn was Paulus hier schreibt über diese Personengruppe, das geht uns als ganze Gemeinde an. Wird hoffentlich deutlich werden. Diese Personengruppe hat es zu allen Zeiten gegeben. Diese Personengruppe spielt seit jeher in der Bibel eine wichtige Rolle. Schon im Alten Testament wird diese Personengruppe besonders geehrt und beachtet. Wenn im Psalm 68 etwa Vers 6 steht, Gott ist ein Verteidiger der Witwen. Ganz berühmter Zusammenhang, Gott ist ein Vater der Waisen, um die geht's heute nicht, und ein Verteidiger der Witwen. Oder 2. Mose 22, Vers 21 bis 22, ihr sollt die Witwen und Waisen nicht bedrücken. Oder 5. Mose 27, Vers 19, verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Auch unser Herr Jesus Christus hat sich besonders um die Witwen gekümmert. Das haben wir in der Lesung heute schon gehört von Bruder Otto. Er hat dieser Witwe, die ihren einzigen verbliebenen Versorger noch auch durch einen Tod verloren hatte, ihren Sohn. Er hat dieser Witwe ihren Sohn zurückgeschenkt, ihren Versorger zurückgeschenkt. Oder denken Sie an Markus 12, Vers 41, folgende, wo der Herr Jesus die Witwe, die von dem wenigen, was sie hat, alles in den Gotteskasten wirft, als gutes Beispiel herausstellt. Da sagt er, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn die anderen haben nur von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Witwe hat ihre ganze Habe eingelegt. Also da wird die Witwe als besonderes Vorbild hingestellt. Und Sie wissen noch, am Kreuz hat der Jesus für seine Mutter, die eine Witwe war, besonders gesorgt. Und hat sie dem Haus seines Jüngers Johannes hinzugefügt. Fürsorge für die Witwen. Auch die frühe Gemeinde hat sich um die Witwen gekümmert. Denken Sie an Apostelgeschichte 6. Die tägliche Versorgung der Witwen, da haben die Apostel sich zunächst selbst drum gekümmert. Und als sie dann merken, sie schaffen es nicht mehr, weil ihnen die Verwaltungsarbeit über den Kopf wächst und sie das abhält vom Predigen und Beten, da haben sie 7 begabte Diakone eingesetzt, um für die Speisung der Witwen zu sorgen. Es wurde sehr ernst genommen. Oder denken Sie an diesen berühmten Vers aus Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, Sie wissen, wie es weitergeht, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen. Oder Apostelgeschichte 9, Vers 36, die junge Gemeinde in in Joppe und als die Tabitha stirbt, heißt es, Apostelgeschichte 9,36, da traten alle Witwen zu Petrus, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte oder Tabea gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Also, die hatte für die Witwen gesorgt. Das zieht sich durch die Geschichte der Gemeinde. Es ist kein Wunder also auch, dass die Witwen in 1. Timotheus einen großen Raum einnehmen. Nicht nur, dass sie ein besonderes Schutzrecht genießen, sondern offensichtlich stellen die Witwen auch eine besondere Personalressource dar für die Gemeinde. Werden wir gleich noch sehen. Also das heißt, sie bieten ein besonderes Potenzial an Mitarbeitern. Eine besondere Personalressource. Warum ist das so? Was ist das Besondere an den Witwen in der Gemeinde Jesu Christi? Wir haben auch Witwen in unserer Gemeinde. Und wir wollen fragen, was eine Gemeinde von ihren Witwen lernen kann. Das ist unser Thema heute, die besondere Personalressource, was eine Gemeinde von ihren Witwen lernen kann. Und dazu lesen wir den Predigttext, den Sie vor sich haben. 1. Timotheus 5 aus unserer Predigtreihe ab Vers 3. Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. Sie haben den Text alle vor sich. Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Dies gebiete, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahren. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein und ein Zeugnis guter Werke haben. Wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie dem Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie ihrer Begierde nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie heiraten und stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben sind sie faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen, und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, da wird dieser ursprüngliche Gedankengang nochmal aufgenommen, wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge diese, die Gemeinde aber soll nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Zugegeben, ein Text, über den selten gepredigt wird. Nur im Rahmen einer Predigtreihe, wo uns jeder Text Schritt für Schritt aufgegeben ist. Und so auch dieser. Was eine Gemeinde von ihren Witwen lernen soll. Erstens, Witwen erinnern die Gemeinde an ihre diakonische Verantwortung. Das ist das Erste. Witwen erinnern die Gemeinde an ihre diakonische Verantwortung. Das zeigt sich in den ersten drei in den Versen 3 bis 8. Dadurch sind die Witwen gewissermaßen ein Modell für andere Personen, Gruppen, die eine spezielle Hilfe brauchen. Wie eine Gemeinde sich um die Witwen kümmert, ist ein Test auf ihren praktischen Gehorsam. Du sollst die rechten Witwen ehren. Ehren, das bedeutet einmal respektieren. Ehren, das heißt aber auch, so haben wir es schon letzten Sonntag in Kapitel 5, Vers 17 bei den Ältesten gesehen, das Wort, was da steht, bedeutet eben auch finanziell unterstützen. So wie man die Ältesten ehren soll und gegebenenfalls, wenn es nötig ist, sie auch finanziell unterstützen. Ehren schließt hier also ein, materiell unter die Arme greifen. Unterstützen. In Matthäus 15, Vers 4 bis 6, da hat der Herr Jesus ja mit den Pharisäern diese Diskussion geführt und deutlich gemacht, Vater und Mutter ehren heißt auch Vater und Mutter finanziell unterstützen, wenn sie darauf angewiesen sind. Und genau das hatten die Schriftgelehrten ja mit einem Trick aus dem Gesetz herausgenommen, weil sie das Geld lieber für ihre Zwecke abzweigen wollten. Ehren heißt finanziell unterstützen. Und im sozialen System der griechisch-römischen Welt waren die Witwen eigentlich im Blick. Bei der Hochzeit, da bekamen sie von ihrem Vater, die Frau, eine Mitgift, eine Aussteuer. Und wenn der Ehemann starb, blieb sie entweder im Haus des Sohnes oder aber sie ging in ihr Elternhaus zurück. In jedem Fall stand ihr diese Mitgift weiter zu und diente dazu, dass sie versorgt wurde. Im Alten Testament geschah es oft, dass ein noch unverheirateter Bruder des Verstorbenen die Witwe dann heiratete. Das war die sogenannte Schwagerehe. Bei Ruth zum Beispiel war es so, dass ihre Schwiegermutter sie sogar unter ihre Fittiche nahm. Also dass so für die Witwen gesorgt war. Das System griff aber in vielen Fällen nicht. In vielen Fällen war keiner da, der für die Witwen sorgte. Und diese Fälle meint Paulus hier in Vers 3. Das sind die rechten Witwen. Oder wie es in einer englischen Übersetzung heißt, the widows in the fullest sense, im umfassenden Sinne. Das Wort, was da steht für chera, heißt einmal Witwe, ganz normal. Aber als Adjektiv kann es auch bedeuten, beraubt, alleingelassen. Und das war die Situation. Sie war alleingelassen. Sie hatte keinen, der für sie sorgte, der für sie aufkam. Und die Gemeinde soll in finanzieller Hinsicht also nicht alle Witwen, so nach dem Gießkannenprinzip unterstützen, sondern nur die Bedürftigen, die es brauchen. Das ist hier mit den rechten Witwen gemeint. Und das heißt, wenn eigene Angehörige vorhanden sind, dann ist das deren Verantwortung, die sie nicht einfach auf die Gemeinde abwälzen können. Und so schreibt Paulus das ja hier auch in Vers 4. Er sagt, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Haus fromm zu leben, sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Die sollen also für ihre eigenen Eltern sorgen, sondern es nicht einfach auf die Gemeinde abschieben, nach dem Motto, die kann sich ja um die sozialen Probleme kümmern. Und in Vers 8 steht es nochmal, da heißt es, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, und das Wort versorgt meint auch plant, mit Weitblick sich drum kümmert, das ist hier gemeint, wenn einer das nicht macht, für die Leute, die in seinem Hausstand wohnen, dann hat er den Glauben verleugnet und er ist im Grunde schlimmer als ein Heide. Das macht Paulus hier mit großer Klarheit deutlich. Das heißt, die Gemeinde ist nicht der Notnagel für die Bequemlichkeit der Angehörigen. So nicht. Die Gemeinde hat genügend Aufgaben zu schultern. Aber sie ist nicht der Notnagel für die Bequemlichkeit der Angehörigen. Das ist die Mahnung an die einzelnen Christen. Gibt es in deiner Familie, gibt es in deiner Verwandtschaft Bedürftige? Das gilt auch an jeden von uns, diese Frage. Dann musst du dich kümmern, wenn du die Möglichkeiten dazu hast. Dann kannst du nicht einfach drüber wegsehen und sagen, oh, soll er mal schon irgendwie, wird er schon klarkommen. Und Paulus sagt, wenn nicht, dann hast du den Glauben verleugnet. Das heißt nicht, dass du deine Rettung verlierst, aber dann hast du ein Herzensanliegen unseres Herrn mit Füßen getreten. Nämlich, Sie wissen, was ein Herzensanliegen unseres Herrn ist? Eine mitleidsvolle, gegenseitige Liebe. Und wenn du dich nicht kümmerst, sagt Paulus, dann hast du dieses Herzensanliegen unseres Herrn mit Füßen getreten, dann hast du den Glauben verleugnet, dann lebst du so, als ob du Jesus eigentlich gar nicht kennst. Wenn du die zu dir gehören, nicht versorgst, sondern einfach ihren Problemen selbst überlässt. Überlegen wir mal, ob Gott uns an irgendeinen Menschen erinnert, für den wir sorgen sollten. Und Paulus sagt, du bist schlimmer als ein Heide. Sogar die Heiden wussten und lehrten, dass man für bedürftige Angehörige sorgen muss. Und das schloss auch die mittellosen Witwen mit ein, sogar die Heiden. Ob sie immer danach lebten, die Heiden, das ist eine andere Frage, aber sie wussten es. Denken Sie an diese Mitgiftregelung im römisch-griechischen Sprachraum. Oder Philo im ersten Jahrhundert, er sagt, sogar die Störche kümmern sich um ihre Eltern, wenn die sich nicht mehr selbst versorgen können. Wie viel mehr sollte das für uns Menschen selbstverständlich sein? Oder Aristoteles in seiner berühmten nikomachischen Ethik. Er sagt, man sollte lieber selber hungern, notfalls, als die Eltern unversorgt zu lassen, wenn sie mittellos sind. Oder Plato in seinen berühmten Gesetzen. Er sagt, die größte Verpflichtung, jemanden zu versorgen, wenn er bedürftig ist, besteht gegenüber den eigenen Eltern. Also auch gegenüber den Witwen. Das ist die Situation. Und Paulus sagt darum, wer in seiner Familie und in seinem Haushalt jemanden unversorgt lässt, der ist schlimmer als ein Heide, denn die Heiden wissen, dass das nötig ist. Also, wer durch seine Familie versorgt, das halten wir fest, dem muss die Gemeinde nicht finanziell beistehen. Das ist eine ganz klare Sache. Das sind dann keine rechten Witwen im Vollsinn in dieser Hinsicht. Die sind ja versorgt. Und noch einen weiteren Ausnahmefall nennt Paulus in den Versen 6 und 7. Wenn Sie hinschauen, da sagt der eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Das ist also auch keine rechte Witwe. Dies gebiete, damit sie untadelig sein, damit sie eben anders leben. Das ist nun eine sehr interessante Beobachtung. Ausschweifend leben, das ist ein Wort, das ganz, ganz selten im Neuen Testament nur vorkommt. Das meint hier einen Lebenswandel, der sich nicht am Wort Gottes ausrichtet. Ein Lebenswandel, der gegen Gottes Willen verstößt, der nur nach eigenwilligem, kurzem Vergnügen sucht. Und Paulus sagt nicht, eine Gemeinde soll sich um diese Witwen mit dem schlechten Lebenswandel nicht kümmern. Natürlich soll sie sich kümmern. Sie soll versuchen, die seelsorgerlich zu erreichen. Sie soll versuchen, sie zu gewinnen und auf einen rechten Weg zu bringen. Sie soll natürlich versuchen, sie zum Glauben zu führen, zur Bekehrung. Und dann werden sie auch anders leben. Aber er sagt, diese Witwe, die ist geistlich tot, die ist unbekehrt. Die tritt Gottes Willen mit Füßen. Die schert sich nicht um seinen Willen. Und er sagt, es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, solchen Witwen eine Grundversorgung zu bieten. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, einen Lebensstil zu finanzieren, der Gottes Wort und Gottes Willen mit Füßen tritt. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde hat nicht eine soziale Gießkanne und schüttet ihre Wohltaten über alle aus. Nein, es sind die rechten Witwen. Eine Gemeinde muss sorgsam darauf achten, wie sie mit ihren knapp bemessenen Mitteln umgeht. Und darum gibt Paulus nun eine klare Definition, eine klare Bestimmung in Vers 5, welche Witwen zu versorgen sind. Das können Sie wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen. Er sagt, das ist aber eine rechte Witwe. Drei Kriterien, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet. Also sie soll ohne familiäre Unterstützung sein, denn sonst ist sie ja versorgt. Sie soll gläubig sein an den lebendigen Gott. Sie setzt ihre Hoffnung ganz auf ihn. Natürlich kann man keinem ins Herz schauen, aber das wird ja im Grunde schon deutlich, was ein Mensch bekennt, was er glaubt. Sie vertraut auf Gottes Zusage, etwa in Jeremia 49, Vers 11, deine Witwen sollen auf mich hoffen, steht da. Deine Witwen sollen auf mich hoffen. Und das macht diese Witwe. Und die erste Aufgabe der Gemeinde, macht Paulus deutlich, besteht auch in der sozialen Hilfe gegenüber den Glaubensgeschwistern. Galater 6, Vers 10, tut Gutes jedermann, zuallermeist aber des Glaubens Genossen. Und das wird eben hier auch bei den Witwen angewendet, Galater 6, Vers 10. Also, sie soll alleinstehend sein, ohne familiäre Unterstützung, sie soll gläubig sein und ihre Hoffnung auf Gott setzen. Und als eine Folge dieses Glaubens schließlich drittens, sie soll den Kontakt zum Herrn suchen. Sie weiß sich in allen Lagen beständig von ihm abhängig. Das meint, sie ist im Gebet und Flehen Tag und Nacht. Sie weiß sich in allem von Gott abhängig. Und dann gebraucht Jesus auch seine Gemeinde, um ihre Gebete zu erhören. So ist das hier gemeint. Das sind die rechten Witwen. Das ist also das Erste, was die Gemeinde von ihren Witwen lernen kann und lernen darf. Sie erinnern uns an unsere diakonische Verantwortung. Sie zeigen uns, dass wir nicht nach dem Gießkannenprinzip soziale Programme auflegen sollen, sondern wir sollen genau hinschauen. Wir sollen genau die Situation der Bedürftigen verstehen. Das sehen Sie hier auch an diesem Text. Genau verstehen, genau hinsehen, genau präzise beschreiben, um welche Menschen geht es, um welche Witwen geht es. Was ist ihre Situation? Und wir sollen die herausgehobene Verantwortung für unsere Glaubensgeschwister wahrnehmen, an des Glaubens Genossen zuallermeist. Und diese gemeindliche Fürsorge, haben wir auch gesehen, entbindet den einzelnen Christen nicht von seiner persönlichen Verantwortung. Er soll für seine eigenen Angehörigen erstmal sorgen, wenn die Hilfe brauchen, die in seinem Hause wohnen, die ihm nahestehen, die ihm gewissermaßen von Gott als natürliche Schützlinge anvertraut sind, wenn sie die Hilfe brauchen. Und manchmal legt Jesus solche Bedürftigen auch anderen ans Herz, die nicht zur selben Familie gehören. Das sehen wir am Ende noch in Vers 16, da sagt er Paulus, wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese, die Gemeinde aber soll nicht damit beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Man weiß nicht genau, was mit dieser gläubigen Frau gemeint ist. Möglicherweise waren das wohlhabende Frauen wie Lydia, die sich bereits um einzelne Witwen gekümmert haben. Und Paulus sagt, die sollen es weitermachen, damit die Gemeinde an dieser Stelle entlastet wird und die verbliebenen Gelder dort einsetzen kann, wo es immer noch gebraucht wird und wo Menschen noch auf Hilfe warten. Das ist also das Erste. Die Gemeinde ist eine besondere Form von geistlicher Familie, ihr Lieben, wo man füreinander sorgt, wo man aufeinander achtet. Das sollen wir als Gemeinde sein. Und Gemeinde soll erst recht denen Geborgenheit schenken, die keine eigene Familie mehr haben. Das wünschen wir uns so sehr, dass das geschieht. Und wir durften es auch bei einzelnen Menschen schon erfahren und auch von denen als Zeugnis hören, dass sie sagen, ja, ihr seid für uns eine Familie geworden. Das ist die Aufgabe von uns als Gemeinde. Nicht nur für Witwen, sondern für alle, die alleinstehend sind. Denen Geborgenheit schenken, die keine eigene Familie mehr haben. Das ist unser Ziel. Dafür wollen wir auch beten, dass das geschieht. Und Gemeinde bedeutet immer, ich darf nehmen, wo ich Hilfe brauche. Aber andererseits auch, ich darf geben, wo Jesus mir etwas schenkt. Nehmen und geben, davon lebt Familie. Darin liebt Familie. Und das soll auch bei uns, ihr Lieben, in der Gemeinde geschehen. Nehmen dürfen wir und geben dürfen wir. Und genau dieser Grundsatz gilt auch für die Witwen. Und nicht nur, dass sie die Gemeinde an ihre diakonische Aufgabe erinnern, was das erste ist, sondern Paulus nennt jetzt ein zweites, was wir von ihnen lernen sollen. Zweitens, Witwen dienen der Gemeinde mit einer besonderen Kompetenz. Witwen dienen der Gemeinde mit einer besonderen Kompetenz. Vers 9, so geht's weiter. Es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahren. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein, ein Zeugnis guter Werke haben, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie dem Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Also offensichtlich gab es damals in der Gemeinde ein besonderes Verzeichnis, eine besondere Liste für einen besonderen Witwendienst. Das ist hier gemeint. Also auserwählt, das bedeutet wörtlich übersetzt in ein Verzeichnis eingetragen, in eine Liste eingefügt. Das ist hier gemeint. Es soll keine Witwe in eine Liste eingefügt werden unter 60 und so weiter. Es gab also ein Witwenverzeichnis, eine Witwenliste, wenn Sie so wollen. Ähnlich wie es Älteste gab, wie es Diakone gab, so gab es offensichtlich auch dieses Amt der Witwen. Da standen nicht alle Witwen drin. Da standen schon gar nicht die jungen Witwen drin, sondern es war ein besonderer Witwendienst. Sie waren auserwählt, ist hier übersetzt, da steht eigentlich wörtlich katalogisiert. Katalegesto steht da im Griechischen. Sie waren in diese spezielle Liste aufgenommen worden und man hat interessanterweise für das 2. und 3. Jahrhundert einen solchen Dienst eindeutig nachgewiesen bekommen. Die Kirchenväter haben davon berichtet, also Ignatius, Polycarp, Tertullian, was diese Witwen gemacht haben. Die haben Krankenbesuche gemacht, die sind ins Gefängnis gegangen, haben die Gefangenen aufgesucht, die haben junge Frauen, die sich bekehrt hatten, seelsorgerlich begleitet, haben sie in die Gemeinde hineingeführt, so eine Art Bekehrungsnachsorge. Die haben Jüngerschaftsschulung für jüngere Frauen gemacht, Hilfe bei der Kindererziehung geleistet, Reisenden Herberge gewährt. Und sie haben Waisenkinder, die es damals zahlreich gab, in christlichen Familien untergebracht. Das waren spezielle Aufgaben der Witwen. Das haben natürlich alle Christen irgendwo mit unterstützt, aber die Witwen haben dieses als besonderes Amt wahrgenommen. Ganz zentrale soziale, geistliche Dienste. Heute würden wir sagen, Hilfe für schwangere Frauen, die in Abtreibungsnot gebracht worden sind, haben sie unterstützt, haben geholfen, ihre Kinder auszutragen, haben sich um vereinsamte, verwahrloste Kinder gekümmert. Heute würden sie Hausaufgabenhilfe anbieten und anderes mehr. Das war die Aufgabe auch dieser klassischen Witwen. Das finden wir nachgewiesen fürs 2. und 3. Jahrhundert. Und ich denke, wir haben hier bei Paulus die Vorform dessen. Alle Christen konnten sich natürlich hier einsetzen, aber der Witwendienst war so eine Art Taskforce. Eine spezielle Eingreiftruppe der Gemeinde, eine Taskforce könnten wir auch brauchen für solche Dienste. Eine spezielle Eingreiftruppe. Und wer dazugehörte und sich eintragen ließ, kam auf eine verbindliche Liste, wurde eingetragen, wurde katalogisiert. Das war die Liste. Und es war eine Ehre, auf dieser Liste zu stehen. Drei Kriterien waren zu erfüllen. Das erste war ein Mindestalter, so 60 war damals die Grenze. Also sie mussten eine gewisse Reife haben. Wir werden auch gleich noch sehen, warum. Dann steht dort, eine Ein-Mann-Frau sollte eine Witwe sein. Wörtlich eine Ein-Mann-Frau. Was heißt das? Das heißt nicht, dass sie nicht nochmal geheiratet haben durfte, nachdem sie verwitwet worden war. Also manche Witwen haben ja dann auch wieder geheiratet. Das ist nicht verboten, das ist nicht gemeint, sondern das bedeutet, dass sie in der Ehe sich als treu bewährt hat, zuverlässig, völlig treu zu ihrem Ehemann. Dass sie sich als treue Ehefrau bewährt hat, als eine Ein-Mann-Frau. Eine Frau, die ganz für ihren Mann da war. Das ist die Entsprechung zu den Ältesten. Da wurde ja gesagt, er soll eine Ein-Frau-Mann sein. Das meinte genau das Gleiche. Kapitel 3, Vers 2. Ein Ältester soll ein Eine-Frau-Mann sein. Er soll sich ganz exklusiv seiner Frau zuwenden. Er soll ganz für sie da sein, ganz für sie sorgen, treu ihr ergeben sein, auch in seinen Blicken und Gedanken. Und so soll es mit diesen Witwen sein. Sie sollen ein gutes Eheleben gehabt haben als Vorbild für die jungen Ehefrauen. Das ist das Zweite, also Mindestalter, dann eine Ein-Mann-Frau und schließlich sollen sie sich bewährt haben im geistlichen Leben. Das ist auch hochinteressant. Das ist das Dritte. Sie sollen sich bewährt haben im geistlichen Leben. Hier steht, sie sollen ein Zeugnis guter Werke haben. Und Paulus, wie er so ist, er beschreibt das dann ganz konkret, was dazugehört, was da erwartet wird. Nämlich, sie soll Kinder aufgezogen haben. Interessant. Sie soll ja auch Erziehungshilfe leisten. Sie soll für Waisenkinder sorgen. Und deshalb musste man für dieses Witwenamt auch Kinder aufgezogen haben. Also man musste Erziehungserfahrung mitbringen. Auch Singles konnten wichtige Dienste tun, aber eben nicht diesen. Da mussten sie Kinder aufgezogen haben. Und dann sollte sie gastfrei sein, steht hier. Das ist auch wichtig. Also sie sollte sich bewährt haben als jemand, der sein Haus auch öffnet, der andere Menschen auch versorgt. Dann das Nächste, was zu dem Zeugnis guter Werke gehört, sie soll den Heiligen die Füße gewaschen haben. Das bedeutet, eigentlich war das der Dienst der Sklaven und das ist ein Bild, eine Metapher. Sie soll ihre Dienstbereitschaft erwiesen haben. Sie soll ihre demütige Grundhaltung gezeigt haben. Sie soll gezeigt haben, dass sie nicht irgendwie stolz ist, dass sie keine Zicke ist, dass sie bereit ist, auch niedere Dienste zu tun. Dass sie sich nicht ziert. Och, ich muss meine Hände schmutzig machen. Sie soll den Heiligen die Füße gewaschen haben. Das ist nicht sehr angenehm. Und Jesus hat das ja selbst als Beispiel für Demut und Dienst praktiziert, die Fußwaschung. Also dann das Nächste, sie soll Beistand für Bedrängte geleistet haben, für Menschen unter Druck, das ist auch hochinteressant. Das heißt, sie muss Einfühlungsvermögen haben, sie muss ein mitfühlendes Herz haben, sonst sind ihr die Bedrängten egal. Sie muss ein weiches, mitfühlendes Herz haben, um den Druck der Bedrückten zu erkennen. Und sie braucht Mut, sie braucht Courage. Denn etwa, wenn die bedrängt sind, weil sie verfolgt werden, muss sie den Kopf hinhalten, um Verfolgte aufzunehmen. Das traute sich nicht jeder. Also sie braucht Einfühlungsvermögen, sie braucht Courage, sie braucht Mut und sie braucht den Blick für den geistlichen Kampf. Dass Leute bedrängt sind um Christi willen. Und für die musste sie ein Herz haben. Dann war sie geeignet für diese Witwenliste. Und schließlich, wie Paulus alles zusammenfasst, sie muss bewährt sein durch einen hingegebenen Lebenswandel, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Was für eine Qualifikation. Bewährt im geistlichen Leben, eine Ein-Mann-Frau und ein gewisses Alter soll sie auch haben. Warum sollen das unbedingt die Witwen machen? Haben Sie mal überlegt. Nun, die Witwen haben durch ihre spezielle biografische Situation eine besondere Kompetenz erworben. Besondere Erfahrungen, besondere Fähigkeiten. Sie haben eine ganz spezielle Kompetenz. Sie haben beispielsweise Kompetenz, die jemand, der bis dahin nur allein gelebt hat, so nicht hat. Der hat andere Kompetenzen. Aber nicht diese speziellen Kompetenzen, die haben die Witwen erworben. Und sie haben eine besondere Freiheit, diese Kompetenzen jetzt für die Gemeinde einzusetzen, weil sie sich nicht mehr um einen anstrengenden Ehemann kümmern müssen. Ja, das ist die besondere Kompetenz und die besondere Freiheit und Fähigkeit, die diesen Witwen jetzt gegeben ist. Und deswegen ist es völlig logisch, dass sie das jetzt für die Gemeinde einsetzen können und sollen. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Das ist ihr besonderes Pfund, mit dem sie jetzt für den Herrn Jesus wuchern sollen. Also, das ist das Zweite, was wir als Gemeinde von den Witwen lernen sollen. Sie erinnern die Gemeinde an ihre diakonische Verantwortung, hatten wir erstens gesehen. Und zweitens, sie dienen der Gemeinde mit einer besonderen Kompetenz, die nur sie so haben, und nur sie haben die Freiheit, diese Kompetenz so ganz für andere einzubringen. Und damit stellen die Witwen uns alle vor eine Generalfrage. Und diese Generalfrage lautet: Welche besonderen Möglichkeiten eröffnet mir meine aktuelle Lebenssituation, eröffnen mir meine speziellen Lebensumstände, um Jesus in seiner Gemeinde so gut wie möglich zu dienen? Wir fragen nicht, wie mein Nachbar und wie viele andere, welche besonderen Möglichkeiten eröffnet mir meine aktuelle Lebenssituation, um das Leben so gut wie möglich zu genießen. Sondern wir wollen fragen und wir wollen uns am Beispiel und am Modell dieser Witwen zu dieser Frage inspirieren und ermutigen lassen. Welche besonderen Möglichkeiten öffnet mir meine aktuelle Lebenssituation, öffnen dir deine speziellen Lebensumstände, um Jesus in seiner Gemeinde so gut wie möglich zu dienen? Vielleicht bist du keine Witwe, aber du bist Student. Welche besonderen Möglichkeiten eröffnet dir diese Situation? Vielleicht bist du keine Witwe, aber du bist Geschäftsmann. Du bist Hausfrau. Du bist Single. Du bist Forscher. Du bist arbeitslos. Du bist Handwerker. Du bist Akademiker. Und jedem von uns gilt die gleiche Frage: Welche besonderen Möglichkeiten eröffnet mir meine aktuelle Lebenssituation, um Jesus in seiner Gemeinde so gut wie möglich zu dienen? Das ist die Frage, auf die uns die Witwen stoßen. Uns allen gilt die. Und das gehört zum Reichtum der Gemeinde. Wissen Sie, die vielen unterschiedlichen Lebenssituationen. Und darum ist dieser spezielle Witwendienst auch nicht für alle Witwen in gleicher Weise geeignet. Das ist das Letzte, was wir hier sehen sollen. Darauf stößt uns Paulus zum Schluss. Und ich muss sagen, er stößt uns darauf mit großem Nachdruck. Und einige von Ihnen haben auch ganz verwundert gezeigt, als sie diese Formulierung hier gelesen haben in den Versen 11 bis 15. Da stolpert man auch erstmal drüber. Und das ist ein dritter Grundsatz, den wir zum Schluss bei den Witwen beachten müssen. Erstens, sie erinnern die Gemeinde an ihre diakonische Verantwortung. Zweitens, sie dienen der Gemeinde mit einer besonderen Kompetenz. Und schließlich drittens und letztens, sie werden in jüngeren Jahren zu einer neuen Ehe ermutigt. Das ist das Dritte. Sie werden in jüngeren Jahren zu einer neuen Ehe ermutigt. Paulus ist sehr konkret. Lesen wir ab Vers 11. Jüngere Witwen aber weise ab, wenn sie sich für den Witwendienst bewerben. Denn wenn sie ihrer Begierde nachgeben, Christus zuwider, wollen sie heiraten und stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Was heißt das im Einzelnen? Weise ab heißt, nimm sie nicht in diesen speziellen Witwendienst auf. Vielleicht in der ersten Trauer können sie sich nicht vorstellen, jemals zu heiraten. Jemals wieder zu heiraten. Und dann geben sie ein Gelübde und sagen: Herr Jesus, ich werde nie mehr heiraten und ich werde in diesen speziellen Witwendienst eintreten. In der ersten Trauer. Sie können sich's einfach nicht vorstellen. Und dann irgendwann drängt es sie möglicherweise dazu, dieses Gelübde abzulegen. Aber wenn einige Zeit vergeht, kann es gut sein, dass sie doch plötzlich wieder heiraten möchten, sagt Paulus. Das ist doch menschlich nachvollziehbar. Und dann verstoßen sie gegen dieses Gelübde. Das Wort, was hier mit Treue übersetzt ist in Vers 12, kann man mit Gelübde übersetzen. Und sie stehen dann unter dem Urteil, dass sie das erste Gelübde wieder brechen und sagen: Nee, stopp, ich will doch wieder aus der Witwenliste raus, obwohl ich das gelobt habe, ich will doch lieber heiraten. Und das wird dann zum Problem. Und Paulus sagt, wenn sie vorher vor Christus ein Gelübde abgegeben haben, dann wäre eine Abkehr von diesem Gelübde ein Ungehorsam gegen ihren Herrn. Und verstehen Sie, das meint diese seltsame Formulierung, der Begierde nachgeben Christus zuwider. Im Neuen Testament steht das Wort nur hier. Und außerhalb der Bibel ist es für einen Ochsen gebraucht, der sein Joch abschüttelt. Also sie werden dann dieses Gelübde wie ein Joch abschütteln wollen. Sie werden ihr Gelübde brechen. Für sich genommen ist diese Sehnsucht nach Zweisamkeit und nach allem, was mit einer Ehe verbunden ist, ja überhaupt nichts Schlechtes. Das sagt Paulus ja gar nicht. Aber es wird hier ein Gelübde gebrochen. Es wird Schuld entstehen. Und darum sagt Paulus, soll Timotheus die jungen Witwen auf keinen Fall in diese spezielle Witwe für diesen Dienst aufnehmen und dieses Gelübde sprechen lassen. Er soll sie nicht in Gefahr bringen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich selbst überschätzen, dass sie vorzeitig etwas versprechen, das sie nicht halten können, dass sie sich selbst überfordern, dass sie ihre Lage nicht übersehen, dass sie dafür einfach nicht reif sind. Oder aber sie bleiben dabei, weil sie es mal versprochen haben, aber sie stehen inhaltlich dann nicht mehr ganz dahinter. Sie sind unausgefüllt, sie haben nicht die geistliche Reife, in diesem Dienst zu sein und ehelos zu bleiben und auf Zweisamkeit zu verzichten. Und dann ergibt sich eine zweite Gefahr. Nicht nur, dass sie das Gelübde brechen, sondern dass sie der Gemeinde schaden. Dass sie der Gemeinde nicht nur nicht nützen, sondern dass sie der Gemeinde schaden. Und das meint Vers 13. Also da beschreibt Paulus, ich bitte Sie, das ganz deutlich zu sehen, da beschreibt Paulus nicht die jungen Witwen oder alle jungen Witwen oder gar alle Single, alle die unverheiratet leben, sondern er beschreibt, was geschieht, wenn eine Witwe mit diesem Gelübde nicht klarkommt, wenn sie sich selbst überfordert, wenn sie die geistliche Reife für diesen Schritt eben nicht hat. Und er sagt, man soll sie erst gar nicht in diese Gefahr bringen, dass sie da reinkommen. Und was sagt er, was passiert dann mit diesen jungen Frauen? Sie sind faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen. Das heißt, sie lernen, müßig zu sein. Sie gewöhnen sich an einen unreifen, müßigen Lebensstil. Sie laufen von Haus zu Haus. Das heißt, sie haben keine feste Aufgabe. Und das schwingt mit, wie ein Ausleger zurechtschreibt, sie stecken ihre Nase in lauter Angelegenheiten rein, die sie nichts angehen. Sie quatschen, sie tratschen. Sie machen sich so ihre Gedanken über alle möglichen persönlichen Verhältnisse. Sie sind geschwätzig, sagt Paulus. Sie gehen dann nicht dezent mit den seelsorgerlichen Nöten um, die sie in diesen Häusern vorfinden. Und wahrscheinlich schwingt hier auch noch mit, dass sie sich von Irrlehrern verleiten lassen, in deren Horn zu stoßen. Und die haben dann auch manchmal ganz interessante Dinge zu sagen. Und das prüfen sie dann nicht. Und dann übernehmen sie das möglicherweise auch noch. Und so richten sie Verwirrung an, sind müßig, schwatzen, stecken ihre Nase in Dinge, die sie nichts angehen und bringen allerlei Unruhe und Chaos in die Häuser der Gemeinde. Das ist das Problem, sagt Paulus. Und was geschieht in der Folge? Am Ende von Vers 14 steht's. Sie geben dem Widersacher Anlass zu lästern. Das will Paulus ja verhindern. Also das heißt, den Feinden der Gemeinde. Und letztlich steht hinter den Widersachern der Teufel, das sagt Vers 15, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Einige dieser überforderten Witwen, die sich da in eine Sache reingedrängt haben, die nicht für sie gedacht war. Und die jetzt diesen seltsamen Witwenlebensstil pflegen und mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und Segen. Wie realistisch ist das Wort Gottes? Und wegen dieser beiden Gefahren, wegen der Selbstüberforderung der Witwen und ihrem Gelübdebruch, der daraus folgt, und wegen der Unzufriedenheit, die in Müßiggang und schlechtes Reden mündet, ist es im Regelfall gut. Sofern nicht Jesus einer Witwe nun die Gabe des Alleinlebens schenkt. Sofern nicht Jesus einer Witwe das schenkt, was die besondere Gabe des Alleinlebens ist. Wenn das nicht geschieht, ist es gut, sagt Paulus, dass eine jüngere Witwe wieder heiratet. Ganz klare Anweisung. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten. Wenn Gott es schenkt, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Klare Sache. Und dann werden sie zwar nicht mehr für den speziellen Witwendienst katalogisiert werden können, sie werden dem aber auch nicht nachtrauern, sondern sie können einen anderen wichtigen Dienst tun. Was steht hier? Sie können eine Familie aufbauen, sie können Kinder zur Welt bringen und sie zum Glauben an Jesus zu führen versuchen. Und sie können, da steht dieses Wort, was ich so liebe im Neuen Testament, oikodespoteo, sie können den Haushalt managen. Also wörtlich, sie können die Despoten des Hauses sein. Das heißt oikodespoteo eigentlich wörtlich. Despoten des Hauses. Fragen wir mal unsere lieben Frauen. Also sie sollen den Haushalt in einer recht verstandenen Weise despotisch managen. Das sollen sie tun. Sie sollen dafür sorgen, sie sollen es mit Verantwortung tun, mit Gestaltungswillen, mit Freude und Entschlossenheit. Das sollen sie tun, sollen wieder eine Familie gründen, wenn der Herr es schenkt, und sollen diesen Weg mit Freuden gehen. Kommen wir zum Schluss. Heute haben wir alle miteinander einen Einblick in eine Lebenssituation bekommen, die den meisten von uns nicht bekannt ist. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend, liebe Gemeinde, wie genau Gottes Wort unsere praktische Situation in den Blick nimmt. Hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und es ist beruhigend. Denn an diesem Bibeltext sehen Sie, wie genau und realistisch Gott unsere Lage einschätzt. Er sieht ja nicht nur die Witwen so genau in ihrer Situation, er sieht ja jeden von uns so genau in seiner Situation. Der Herr weiß, was du brauchst. Er weiß es. Er sieht es. Und der Herr weiß auch genau, was er dir zumuten soll und was er dir nicht zumuten soll. Er weiß es. Er sieht es. Unser Herr kennt unsere Seele, unsere ganzen Grenzen und Schwächen und Möglichkeiten viel besser als wir selbst. Das ist das eine. Und ihr Lieben, das zeigt uns auch, dass wir uns viel Gedanken umeinander machen sollen. Dass wir wirklich versuchen sollen, die Situation des anderen, des Gegenübers zu verstehen. Dass wir nicht so eine gestanzte Patentantwort für alle Fälle haben, die immer passt und dann eben doch nicht passt. Sondern dass wir uns hier von Gottes Wort anleiten lassen, genau hinzusehen. Genau die einzelne Lebenssituation im Licht des Wortes Gottes zu verstehen. Darum geht es. Wissen Sie, es geht nicht darum, dass wir Hobbypsychologen spielen und alles Mögliche dann spekulieren und hineingeheimnissen und uns so unsere kruden Gedanken machen, wer was, warum, wie getan haben könnte. Das ist nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben im Licht von Gottes Wort lesen und verstehen. Dass wir lernen, genau hinzusehen. Dass wir lernen, auch wirklich mit Liebe und mit Sorgfalt auf das Leben des anderen zu blicken, dem wir helfen sollen. Und dass wir das alles in dem Vertrauen tun dürfen, dass der Herr uns auch kennt, dass er uns ganz genau kennt. Wie viel konnten wir heute von den Witwen lernen? Erstens haben wir gesehen, sie erinnern die Gemeinde an ihre diakonische Verantwortung. Zweitens, Sie dienen der Gemeinde mit einer ganz besonderen Kompetenz. Und drittens, sie werden in jüngeren Jahren zu einer neuen Ehe ermutigt. Und wir haben ihre besondere Situation gesehen. Sie haben ganz spezielle Probleme und Herausforderungen, aber sie haben auch ganz spezielle Chancen und Möglichkeiten. Und wir wollen das mitnehmen. Jeder von uns steht in einer anderen speziellen Situation. Und darum sollten wir, jeder für sich, diese Generalfrage als Hausaufgabe, wenn Sie so wollen, mit in die neue Woche nehmen. Und wir sollten diese Frage persönlich in unseren Gebeten, in unserer stillen Zeit in der kommenden Woche wirklich bewegen. Dass wir den Herrn ganz neu fragen, Herr, welche besonderen Möglichkeiten eröffnet mir meine aktuelle Lebenssituation, um dir in deiner Gemeinde so gut wie möglich zu dienen. Und wenn wir so fragen, dann wird der Herr uns auch die richtige Antwort darauf zeigen. Und das wird dann zum Segen sein, für dich und für deine Gemeinde. Amen.